Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde. Wieder einmal begrüßen wir Sie zu Radio DARC, dem wöchentlichen DX-Magazin des Deutschen Amateurradioclubs. Heute ist es die Ausgabe Nummer 544. Hier am Mikrofon ist Conny Farren und ich werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Der Sänger Johnny Cash ist und war einer der ganz Großen in der Country-Music-Szene. Aber wussten Sie, dass der 2004 verstorbene Künstler auch Funker bei der US-Armee war? Und dass er in dieser Eigenschaft als weltweit Erster vom Tod Josef Stalins erfuhr? Bemerkenswert ist auch, dass er seine Karriere ausgerechnet in Deutschland startete, in Landsberg am Lech. Mehr dazu in wenigen Minuten. Na, dann stimmen wir uns doch gleich mal mit einer Portion Country Music ein. Sie kennen sicherlich den Titel »This Old House«. Es gibt dutzende Versionen dieses Songs, so unter anderem von Elvis Presley, Bruce Lowe und Bette Midler. Am erfolgreichsten damit war aber wohl Shakin' Stevens im Jahr 1981. Aber kaum jemand weiß, dass das Original bereits im Jahr 1954 veröffentlicht wurde. Es stammt von Stuart Hamblin. Und hier ist es.
This old house once knew my children, this old house once knew my wife. This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter, this old house heard many shouts. Now she trembles in the darkness when the lightning walks about.
Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more.
Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, not a mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, I'ma get ready to meet the saints. This old house is a-getting shaky, this old house is a-getting old. This old house lets in the rain, this old house lets in the cold. Oh, my knees, I'm getting chilly, but I feel no fear of pain, cause I see an angel peeking through a broken window pane.
Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more.
Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, not a mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, I'ma get ready to meet the saints. This house is afraid of thunder, this old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is getting feeble, this old house is needing paint. Just like me, it's tuckered out, but I'm getting ready to meet the saints.
Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more.
Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, not to mend the window. Ain't gonna need this house no longer, I'ma get ready to meet the saints.
else he'd wake up by the fireplace and he'd sit there and howl and grieve. But my hunting days are over, ain't gonna hunt the coon no more. Gabriel Dunn brought in my chariot when the wind blew down the door.
Ain't gonna leave this house no longer, ain't gonna leave this house no more. Ain't got time to fix a sheep, ain't got time to fix a floor. Ain't got time to oil the hinges, start to mend the window pane.
Ain't gonna need this house no longer, I'm getting ready to meet the saints.
Ready to meet the saints.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Funkwettersatellit SWFO fertig zum Start. Chance, den Amateurfunk der Zukunft mitzugestalten. Ehrungen für verdiente Funkamateure verliehen und DARC beschließt Kooperation mit armenischem Amateurfunkverband. Am Mikrofon Conny Farren. Der neue Forschungssatellit SWFO L1 der amerikanischen Wetterbehörde NOAA ist vollständig zusammengebaut, einsatzbereit und wartet auf den Transport vom Werk des Raumfahrzeugherstellers BAE in Colorado zum Startplatz in Florida. Dort wird er letzte Startvorbereitungen durchlaufen, bevor er in die Umlaufbahn gebracht wird. Der Start ist für September 2025 vorgesehen. SWFO L1 soll am Lagrange-Punkt 1 etwa 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt platziert werden, kontinuierlich den Sonnenwind überwachen und koronale Masseauswürfe verfolgen, bevor sie die Erde erreichen. Dazu setzt die Sonde ein spezielles Sonnenteleskop zur Überwachung der Sonnenaktivität ein, sowie eine Reihe von Instrumenten zur Echtzeitmessung des Sonnenwindes. Durch die frühzeitige Erkennung von Sonnenstürmen wird das Observatorium als Frühwarnsystem für potenziell störende Weltraumwetterereignisse dienen, um entsprechende Maßnahmen zeitig treffen zu können. Auch die Funkamateure werden von dem neuen Satelliten massiv profitieren, da er doch die Funkwettervorhersage deutlich verbessern wird. Sie hören, wie immer am Ende einer jeden Radio-DARC-Sendung eine ausführliche Prognose über die zu erwartenden Verhältnisse auf der Kurzwelle. Die Teilnahme des HF-Referats an der diesjährigen Funkfachmesse Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee war ein voller Erfolg. Trotz schwülen Wetters mit Außentemperaturen von mehr als 30 Grad war die Zahl der Besucher am Messestand so hoch wie noch nie. Die Gespräche noch intensiver. So konnten etliche fachliche Fragen beantwortet, Erfahrungen ausgetauscht und aktuelle Studienergebnisse diskutiert werden, wie etwa zur weiteren Entwicklung des Sonnenzyklus 25 oder zum Einfluss des Klimawandels auf die Ionosphäre. Manche ihrer Fragen betrafen Empfehlungen des IARU-Bandplans für bestimmte Sendearten, andere fielen eher in die Zuständigkeit des DARC-Intruder-Monitorings. Wie praktisch, dass Harald Geier, Delta Lima 9, November Delta Whiskey, der DARC-Bandwächter, seinen Stand direkt neben dem des HF-Referates hatte. So wurde einiges gleich im größeren Kreis mit zusätzlicher fachlicher Expertise erörtert. Übergeordnete Fragen wiederum beantwortete Ulrich Müller, Delta Kilo 4, Victor Whiskey, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bei den Standbesuchern punktete. Zu den beiden Vorträgen des HF-Referats kamen jeweils 65 bis 70 Interessierte, sodass die zur Verfügung gestellten Sitzgelegenheiten der Speakers Corner allemal nicht ausreichten. Die Themen waren Funkwetter, Radio-Blackouts, Bandrauschen, Aurora, was steckt dahinter? Und Funkwettervorhersage selbst gemacht, mit wenigen Daten zur eigenen Ausbreitungsprognose. Einige Besucher setzten die im Nachklapp zu den Vorträgen geführten Gespräche dann am Stand des Referats fort. Wenn durch die Präsenz des Referates auf der diesjährigen Ham Radio jetzt noch der eine oder andere Geschmack an dessen Arbeit gefunden hat und sich bei mir meldet, um zu fragen, wie man mitmachen kann, dann hätte die Ham Radio 2025 noch einen krönenden Abschluss gefunden, so Tom, Delta Foxtrot 5, Juliet Lima. Denn die Zukunft des Amateurfunks gehört den Jüngeren und hier haben sie die Möglichkeit, diese mitzugestalten. Wie üblich bildete die Funkfachmesse Ham Radio Ende Juni wieder den feierlichen Rahmen für zahlreiche Ehrungen. Den Horkheimer Preis 2025 erhielt der DARC-Referent für Jugend und Ausbildung Professor Dr. Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet. Er war zusammen mit einem Team an der Überarbeitung des Amateurfunk-Fragenkatalogs beteiligt, genauso wie an der Schaffung der Lernplattform 50ohm.de. Dale Hughes, Victor Kilo 1 Delta Sierra Hotel, hat die goldene Ehrennadel des DARC e.V. verliehen bekommen. Er leitete die Arbeitsgruppe 5 der Internationalen Fernmeldeunion Sektor Radiokommunikation. Für die Weltfunkkonferenz 2019 fasste er beispielsweise die Frequenzanforderung für den damaligen Tagesordnungspunkt 1.1 zusammen, der eine Zuteilung des Frequenzbandes 50 bis 54 MHz für den Amateurfunkdienst zum Ziel hatte. Heute wissen wir, dass sein Engagement zum Erfolg führte. Am Messefreitag wurde auch das DARC Remote-Projekt gestartet. Nun hat der DARC-Vorstand den TNX.de-VO-Preis an Roland Wolf, Delta Lima 1, Echo Hotel Papa verliehen, dem Autor der dazugehörenden Software. Seit 1999 vergibt der DARC e.V. auch alljährlich den Shares Award an denjenigen Ortsverband, der im vorangegangenen Jahr den größten prozentualen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hat. In diesem Jahr machte der Ortsverband Leverkusen im Distrikt Köln-Aachen das Rennen um die meisten neuen Mitglieder. Weiterhin verlieh der DARC 2 Ehrenplaketten. Mit der ersten wurde das Delta Alpha 0 Hotel Quebec Team und mit der zweiten das AFU Barcamp geehrt. Außerdem wurden die Gewinner der DARC Clubmeisterschaft 2024 ausgezeichnet. Wir gratulieren allen Preisträgern und Siegern für ihre herausragenden Leistungen im Dienst des Amateurfunks. Der armenische Amateurfunkverband FRRA lässt ab sofort seine ausländischen QSL-Karten über das Büro des Deutschen Amateurradioclubs versenden. Auf der Ham Radio wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Die aus Armenien zu versendenden Bestätigungskarten werden nach Ländern vorsortiert an die DARC-Geschäftsstelle in Baunatal versendet, wo sie den Auslandskarten der deutschen Funkamateure beigefügt werden. Der Präsident der Federation of Radio Sports of the Republic of Armenia, Arman Babloyan, Echo Kilo, 6 November Kilo, zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung auf offener Bühne sehr zufrieden mit der erreichten Vereinbarung. Kooperationsverträge für den QSL-Service des DARC gibt es bereits mit den Amateurfunkverbänden von Österreich, der Schweiz, Dänemark, Israel, Schweden und Nordmazedonien. Weitere sind in Planung. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Jetzt widmen wir uns etwas der Country Music. Die Fans des ehemaligen und bis heute legendären Soldatensenders AFN werden jetzt sicher ihr Radio etwas lauter drehen, wenn ein Titel der Bellamy Brothers aufgelegt wird. Und der heißt My Wife Left Me for My Girlfriend. Tja, so kann's gehen.
Well, it's a story that's been told before, but this time there's a twist. I woke up to an empty room, devoid of joy and bliss. I know I don't deserve no sympathy, but I think it's a sin. My wife left me for my girlfriend. Like Thelma and Louise, they took off in the dead of night, in a 91 Suburban with a loaded 45. Well, I'd call up the authorities, but where would I begin? My wife left me for my girlfriend. She was the sweetest thing on. Figured out what was going on. Got enough of me. My wife left me for my girlfriend. Now I know what you gals are thinking. Yeah, that bastard got what he deserved. And in the battle of the sexes, the lines have surely gotten blurred. But I just want the both of them to come back home again. My wife left me for my girlfriend.
Johnny Cash, ein bekannter Name, übrigens kein Pseudonym. Johnny Cash wurde am 26. Februar 1932 in Kingsland, Arkansas, als G.R. Cash geboren. Er starb am 12. September 2003 in Nashville, Tennessee. Er war einer der einflussreichsten US-amerikanischen Country-Sänger und Songschreiber, trat auch in Filmen und Fernsehserien als Schauspieler auf. Seine Stimme ist sehr bekannt, ein Bassbariton, und der Sound seiner Begleitband ist ebenfalls sehr bekannt. Hinzu kommen die kritischen und unkonventionellen Texte. Die meisten Country-Texte sind ja recht trivial. Deswegen gibt's ja die berühmte Frage, was passiert eigentlich, wenn man einen Country-Song rückwärts laufen lässt? Naja, der Protagonist kommt aus dem Gefängnis frei, kriegt seinen Job als LKW-Fahrer zurück und der zu Schrott gefahrene LKW baut sich wieder zusammen, der überfahrene Hund steht wieder auf und die Frau kommt zurück. So richtig auf die Spitze getrieben haben die Bellamy Brothers das mit dem Song »Oh, my wife left me for my girlfriend«. Ja, meine Frau ist mit meiner Freundin abgehauen. Tja. Nein, solche Texte hat Johnny Cash nicht gemacht. Bekannt sind ja seine Texte über Strafgefangene, die er auch vor Strafgefangenen gespielt hat. Folsom City Blues zum Beispiel. Er gab dann ja Konzerte in Folsom und St. Quentin Ende der 60er Jahre. Davon gibt es auch Filme. Er hat etwa 500 Songs geschrieben, mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft und bekam 13 Grammy Awards. Doch wo hat die Karriere eigentlich angefangen? In Bayern, in Landsberg. Das ist kaum bekannt. J.R. Cash war das vierte von 7 Kindern des mittellosen Farmers Raymond Cash und dessen Frau Carrie Rivers Cash. Und sein Vorname war tatsächlich J.R. Muss man ja sagen, weil da mancher vielleicht an J.R. Ewing aus der Fernsehserie Dallas denken mag. Aber nein, wie gesagt, kein Pseudonym, er hieß wirklich so. Sein 2 Jahre älterer Bruder Jack starb im Mai 1944 im Alter von 14 Jahren bei einem Unfall mit einer Kreissäge. Insgesamt hatte er noch 6 Geschwister. Seine Mutter hat ihm dann seine erste Gitarre geschenkt, als er 10 Jahre alt war, und er erhielt in dieser Zeit auch einige Gesangsstunden. Im Mai 1950 hatte Cash seinen ersten Soloauftritt als Sänger. Und danach arbeitete er zunächst am Fließband der Fischer Automobilwerke in Pontiac, Michigan und in einer Margarinefabrik in Texas. Wenn er also später von der Arbeit am Fließband gesungen hat, dann wusste er, wovon er singt. 1950 hat er dann einen Karriereschritt gemacht, ja, für Leute aus solchen Verhältnissen war das einer. Er ging zur US Air Force. Da hat er seinen Namen dann in John R. ändern müssen, weil das Militär Initialen als Vornamen nicht akzeptiert hat. In Amerika ist ein zweiter Vorname als Initial ja durchaus gängig, aber nicht beim ersten. Aber jetzt kommt der musikalisch interessante Teil. Ab Oktober 1951 wurde Cash auf dem Fliegerhostel in Landsberg-Lech in Penzing bei der 12th Radio Squadron Mobile des United States Air Force Security Service eingesetzt, wurde also ein Abhörfunker und hat Morse-Telegrafie aus dem sowjetischen Funkverkehr abgehört. Im März 1953 war Cash dann der Erste, der die Meldung von Stalins Tod empfangen und in den Westen weiter vermitteln konnte. Ebenso ortet und entschlüsselt er das Signal des ersten sowjetischen Düsenbombers auf seinem Jungfernflug. Johnny Cash war also auch ein talentierter Funker. Er kaufte sich dann in Landsberg im Musikhaus Ballach für 20 DM eine Gitarre und begann damit auf Bühnen aufzutreten. Neben Gitarre spielte er auch Mundharmonika und gründete seine erste Band, die Landsberg Barbarians. Das war eine Anspielung auf die in Landsberg verlegte Truppenzeitung The Landsberg Barbarian. Nachdem er im Oktober 1951 im Kino in der Kaserne den Film Inside the Walls of Folsom Prison, der deutsche Titel ist übrigens Meuterei im Morgengrauen, gesehen hatte, schrieb er dem Folsom Prison Blues. Ab Februar 1952 trat er regelmäßig als Sänger bei den Wohltätigkeitsveranstaltungen der US-Streitkräfte auf, meist zugunsten hilfsbedürftiger deutscher Kinder. Im Juni 1954 hatte er dann seine Militärzeit beendet und zog nach Memphis in die USA zurück. Dort arbeitete er dann tagsüber als Vertreter für Elektrogeräte und abends spielte er in einer Band. 1955 wurde er dann bei Sam Phillips vorstellig, dem Besitzer und Produzenten von Sun Records, der er auch Elvis entdeckt hatte. Seine erste Single erschien dann am 21. Juni 1955 und die heute bekannte musikalische Karriere startete. Doch ja, begonnen hat alles in Bayern, in Landsberg am Lech.
I am no stranger to Deutschland. Ich war hier 3 Jahre, United States Air Force, in Landsberg am Lech.
Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Tödliche Steckdose vom Amazon-Shop. So reißerisch titelt ein YouTube-Video von Zero Brain. Ja gut, in YouTube, da wird ja vieles übertrieben. Es geht ja um Klicks. Nein, es geht nicht um Klicks. Es geht in dem Fall um Leben. Das ist nämlich leider gar nicht übertrieben. Ich habe mir dieses Video angeschaut. Wie gesagt, tödliche Steckdose vom Amazon-Shop heißt es. Und dann habe ich meine eigenen Steckdosen aufgeschraubt und festgestellt, okay, ich habe selber so einen Teil. Und das war nun gerade dazu da, dass die Kinder ihre Geräte laden können. Und das hätte jetzt gewaltig schief gehen können. Ja, wie kam es dazu eigentlich? Die meisten Elektronikprodukte und viele andere Haushaltsartikel werden mittlerweile ja preisgünstig in China gefertigt. Egal, ob man das jetzt auf Temu, auf Wish oder bei Alibaba kauft oder in sonst irgendeiner Ramschbude oder über Amazon oder über eBay. Gerade noch, wenn man es im Laden kauft, kann man dem eventuell entgehen. Es ist zum Beispiel auffällig, wenn man Ersatzteile für Rasierer kauft. Mache ich das im Mediamarkt Online-Shop, da kriege ich ohne weiteres die Nachbauten aus China, die nur ein Drittel kosten und meistens funktionieren, manchmal auch nicht. Ich hatte dann schon Ersatzscherblätter. Da konnte ich mich nicht mehr im Büro mitblicken lassen, weil das aussah, als ob ich mich gar nicht rasiert hätte. Dafür war es umso lauter. Das ist aber noch harmlos, das ist ein Schönheitsfehler. Gehe ich direkt in den Mediamarkt, dann kriege ich diese Nachbauten nicht, da kriege ich nur das Philips Original, das halt sehr teuer ist. Da wagen die das dann nicht. Das System dahinter ist immer, dass es irgendwelche Drittanbieter sind. Also wenn ich beim Mediamarkt im Onlineshop was kaufe, dann kaufe ich das unter Umständen überhaupt nicht vom Mediamarkt, sondern von irgendjemand anders. Genauso ist es natürlich bei Amazon und bei eBay. Und dieser jemand anders, das kann entweder direkt ein Chinese sein oder auch ein Deutscher, der nicht wirklich Ahnung hat, was er da importiert hat. Auch Discounter wie Pearl importieren chinesisches Zeug, haben aber immerhin noch eine eigene Eingangskontrolle. So ein kleiner eBayer, der Zeug importiert, der hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was er da kauft. Der verkauft das auch nur weiter. Und wenn es blöd läuft, könnte er ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Das ist schon passiert. Heutzutage nehmen die Leute ja das Smartphone überall hin mit, auch auf die Toilette und auch in die Badewanne. Am liebsten dann noch ein Selfie in der Badewanne. Und wenn man den ganzen Tag mit dem Ding rumtut, ist es natürlich irgendwann leer, also wird es ans Ladegerät angeschlossen. Und dann steigt man halt mit dem Smartphone, mit dem Ladegerät dran angeschlossen in die Badewanne. Und wenn das Ladegerät dann nicht ordentlich isoliert ist, dann hat das dann einen Influenza weniger. Ist schon passiert. Das Problem ist halt, diese ganzen Sachen, die schwarz importiert werden, also die nicht ein deutsches Unternehmen importiert, prüft und dann unter eigener Marke herausbringt, sondern die einfach nur direkt von Wiederverkäufern auf eBay oder Amazon oder anderswo angeboten werden. Die laufen nicht nur am Zoll vorbei, die laufen auch an der Bundesnetzagentur und am VDE vorbei. Das Zeug kennt kein Mensch. Bis sich das mal jemand genauer anschaut, so wie ich das jetzt gemacht habe, gibt es das Produkt meistens schon gar nicht mehr und ein anderes ist am Markt, das aber genauso schlecht ist. Wer bei Amazon oder eBay kauft, der hat dann Käuferschutz, der kann ein defektes Produkt zurückgeben. Das setzt aber voraus, dass er das überhaupt merkt, und zwar bevor er daran stirbt. Danach ist es etwas schwierig mit der Rückgabe. Ja, worum geht's? Konkret um diese inzwischen sehr beliebten Mehrfachsteckdosen mit beispielsweise drei normalen Schutzkontaktausgängen, also so wie man es kennt, einen Stecker, drei Steckdosen, ein Kabel, aber zusätzlich 3 bis 6 USB-Ausgängen zum Laden von Smartphones und anderen Telekommunikations- und Spielgeräten. Das klingt erstmal recht praktisch. So werden die Mehrfachsteckdosen, die ja immer größer geworden sind, mit bis zu 8 Steckdosen, nicht mehr mit den vielen einzelnen Steckernetzteilen verstopft. Und das spart auch Strom, weil so nur noch ein USB-Netzteil durchläuft statt deren 3 oder 4. Dies kann meistens mit einem Schalter vom Netz getrennt werden, wenn gerade mal nichts geladen wird, was in einer mehrköpfigen Familie zugegeben selten vorkommt. Ja, und auch die Kinder haben inzwischen oft so eine Mehrfachsteckdose zum Anschließen von Bildschirmen, PlayStation, Nintendo Switch, Amazon Kids-Tablet, Smartphone und anderen Bildungsfeinden, ohne die man heute aber nicht mehr wirklich auskommt. Diese praktischen Alltagshelfer werden auf eBay sogar mit Babybildern beworben. Da liegt dann ein süßes Baby vor der Steckdose. Ganz gute Idee, braucht man eigentlich nur noch ein paar Nägel dazulegen. Dann kann sich das Baby in Jugendforscht üben und das Problem mit der Bevölkerungsexplosion ist gelöst. Aber so blöd muss man sich gar nicht anstellen. Auch wenn man die Geräte wirklich nur bestimmungsgemäß benutzt, könnte man seine Kinder, seine Schwiegermutter oder auch sich selbst damit umbringen. Warum? Tja, für die Chinesen gilt der Satz, Schutzleiter ist optional. Muss nicht sein. Kostet genauso nur überflüssig Geld wie Entstörkondensatoren. Das Problem ist ja, es gibt noch VDE dreierlei Geräteklassen. Die Schutzklasse 1, das ist das klassische Gerät, beispielsweise ein Toaster mit Metallgehäuse. Da werden 3 Leitungen verwendet. Einmal Strom, einmal Nullleiter und einmal Schutzerde. Der Sinn dieses Systems ist, dass auf dem Gehäuse keine Spannung, sondern Erde sein soll. Mit nur 2 Leitern funktioniert das nicht. Es gibt ja Spannungsabfall im Netz. Wenn Strom fließt, dann entsteht an einem Widerstand Spannungsabfall und der Widerstand der Rückleitung des Nullleiters im Netz, der kann schon so hoch sein, dass dann der Nullleiter am Gerät nicht mehr wirklich 0 Volt hat, sondern beispielsweise 50, was zu viel wäre. Deswegen gibt es den Schutzleiter, der hat immer 0 Volt und der wird ans Metallgehäuse angeschlossen. Das ist eigentlich seit den 50er Jahren Standard, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Deswegen sind unsere Stecker dreipolig. Die 2 dicken Stifte, das ist Strom und Nullleiter. Und die Klammer außen, das ist der Schutzleiter. Dann gibt es die Schutzklasse 2. Da ist alles drin doppelt isoliert und möglichst auch ein Plastikgehäuse. Da braucht man dann den Schutzleiter nicht. Das ist vorteilhaft, da sind dann diese flachen Euro-Stecker dran. Die passen dann auch im Ausland mal in die Steckdosen, ohne dass man Adapter braucht. Dafür gehen da maximal 500 Watt drüber, 2,5 Ampere. Und mit Plastikgehäuse ist auch klar, eine Waschmaschine kann man so nicht bauen. Ja, und dann gibt's noch die Schutzklasse 3, die läuft gleich mit Niederspannung. Das ist dann eigentlich die Variante, die wir heute bei den Handys haben, dass man ein Netzteil oder ein Ladegerät in der Wand stecken hat, in der Steckdose, und am Gerät ist nur Niederspannung. Das setzt dann aber voraus, dass eben dieses Netzteil ordentlich ist. Wenn es das nicht ist, dann gute Nacht. Das Kritische bei diesen Steckdosen sind jetzt zweierlei Dinge. Erstens die Frage, ob die USB-Netzteile darin sicher sind. Die andere Frage ist aber, sind denn die Schuko-Steckdosen, sind diese dreipoligen Starkstrom-Steckdosen sicher? Tja, Überraschung? Nein, wenn sie aus China kommen, sind sie das leider oft nicht. Dazu gleich mehr.
Got your diamonds and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father'd be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, we'll have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Tja, für viele Leute ist der Schutzleiter leider optional. Ich hatte das vor vielen Jahren bei meiner Oma, die hatte eine Leuchtstofflampe, die sprang entsetzlich schlecht an, die hat minutenlang rumgeflackert, bis sie endlich angegangen ist. Das war ja eine ganz normale, so längliche 25 Watt Leuchtstofflampe in einer entsprechenden Halterung. Nur dass das Kabel daran nicht fest verlegt war, sondern es endete in einem Stecker mit Schalter. Tja, und dann stellte ich fest, wer auch immer das angeschlossen hatte, hatte sich gedacht, ach, den Schutzleiter brauchen wir nicht. Und das hatte in diesem Fall nicht nur den Nachteil, dass das Ganze lebensgefährlich war, es hatte auch den Nachteil, dass die Lampe nicht gut ansprang, weil das Gehäuse halt nicht an Masse lag, die Erdung fehlte. Sonst wäre das Ganze vielleicht nicht aufgefallen, außer dass Oma dann etwas eher gestorben wäre. Genauso habe ich in meiner Jugend eine Diskothek mitgebaut. Eigentlich wollte ich dort auflegen, aber der Inhaber wollte lieber selber auflegen und hat dafür dann mich mitbauen lassen. Das hat an sich ein jugoslawischer Kollege gebaut und da stellte ich dann auch fest, der Schutzleiter fehlte überall, den hielt er für überflüssig, die Mühe, den anzuschließen, hat er sich einfach nicht gemacht. Also die ganze Diskothek lief ohne Schutzleiter, die Diskothek gibt's heute noch, was vermutlich daran liegt, dass ich dann das mit dem Schutzleiter in Ordnung gebracht habe. Sonst wäre da sicherlich irgendwann etwas passiert, denn in dieser Diskothek ging es oft feuchtfröhlich daher. Und wie der Name schon sagt, feuchtfröhlich, dabei wird auch mal was verschüttet. Also das geht überhaupt nicht, dass man da den Schutzleiter nicht anschließt. Und das ist der Punkt, wenn ein Gerät Schutzerde benötigt, dann sollte die auch vorhanden und angeschlossen sein. Es ist ja wirklich nicht so schwierig, es braucht ja bloß statt zwei, drei Leitungen und die müssen auch entsprechend angeschlossen sein und dabei soll das Kabel am Schutzleiter auch ein bisschen länger sein als die anderen, damit, falls das irgendwie rausgerissen wird, der Schutzleiter wenigstens als letztes abgerissen wird. sind eigentlich nicht so komplizierte Regeln. Für Chinesen sind sie aber zu kompliziert, weil da kann man ja Geld sparen. Wozu denn drei Leitungen, zwei tun's doch auch. Das mit dem VDE-Zeichen ist kein Problem, das gibt's dann auch ganz billig bei Wish. Also nachdem ich dieses Video gesehen hatte auf YouTube, habe ich mir unsere Steckdosen vorgeknöpft. Die hatten wir dann mehrfach gekauft, weil das immer wieder sehr beliebt war. Diese Steckdosen, wo dann eben drei vermeintliche Schutzkontaktsteckdosen rauskommen und so zum Beispiel fünf USB-Ports. Hat eigentlich immer gut funktioniert. Naja, was macht man da, wenn man wissen will, ob das Zeug in Ordnung ist oder nicht? Man überprüft, ob die Klammer am Schokostecker und die Klammern an den Steckdosen Verbindung haben, sprich die Schutzkontakte. Ja, das erste Gerät, was wir gekauft hatten, da war das so, das war in Ordnung. Das zweite Gerät, da war das nicht in Ordnung. Da war sogar ein Zeichen drauf für Lithium-Ionen-Akku. Das hatte der Hersteller wahrscheinlich auch ganz billig auf Temu gekriegt. Natürlich war in der Steckdose kein Lithium-Ionen-Akku drin, das war ja keine Notstromversorgung. Aber der hat sich halt gedacht, ich druck mal alles drauf, was schön ist und was hermacht. So auch das VDE-Zeichen. Völlig zu Unrecht, denn die Schutzkontakte waren nicht verbunden. Weder die Schutzkontakte der Steckdose untereinander noch mit dem Lichtnetz. Das erstere ist vielleicht noch ganz gut so, denn wenn ein Gerät einen Isolationsfehler hat, dann würde er normalerweise der Fehlerstromschutzschalter auslösen, eben über den Schutzkontakt, was er nicht tun kann, wenn der Schutzkontakt fehlt. Und dann würden sogar noch die anderen angeschlossenen Geräte unter Spannung stehen. Das passiert dann nicht, aber zumindest das eine defekte Gerät wäre dann eben unter Spannung. Und nachdem ich das Ganze aufgeschraubt habe, habe ich halt feststellen müssen, tja, wenn schon betrügend, dann richtig. Das Kabel hatte zwar die normale Dicke eines dreiadrigen Netzkabels und auch die typischen drei Aussparungen darin, nur in der dritten Aussparung war gar kein Kabel. Und statt braun, blau und gelb-grün gestreift, kamen da auch nur zwei braune Kabel draus. Einen Schutzleiter gab es überhaupt nicht. Wer da also ein Bügeleisen anschließt oder einen Föhn, der hat möglicherweise zum letzten Mal gebügelt. Es tut mir leid, das Ganze ist absolut lebensgefährlich und gegen jegliche Bestimmung. Und da kann man sagen, ja, wer zu billig kauft, der kauft nicht nur zweimal, sondern der kauft vielleicht zum letzten Mal. Und wer selbst solche Geräte hat, sollte das schnellstmöglich nachprüfen, ob bei ihm ein Schutzleiter vorhanden ist. Und wenn nicht, würde ich der Steckdose auch in anderen Fragen nicht mehr trauen, denn die Isolation der USB-Netzteile muss ja auch in Ordnung sein. Und das ist dann vermutlich auch nicht gegeben. Auch hier wird im Übrigen gemogelt, also wer da nur mal eben seine Geräte über Nacht laden will, das funktioniert meistens, 5 Volt und ein halbes Ampere kommen aus diesen Netzteilen auf jeden Fall raus. Aber wenn da zum Beispiel 6 USB-Ports dran sind, dann kann man sich schon ausrechnen, dass der Strom knapp werden kann. Das eingebaute Netzteil liefert dann maximal 2 Ampere üblicherweise. Die meisten Handys und anderen Geräte können inzwischen auch schnell laden mit 5 Volt 2 Ampere. Das kann dann immer nur ein Gerät, ganz bestimmt nicht 6 davon. Das ist dann aber eher eine Frage der Qualität und wie schnell das Ganze lädt. Und dass so etwas still, heimlich und leise einfach verkauft wird, hat mich schon schockiert. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio.
I see you as someone I remember. You took me.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe Funkamateure und Kurzwellenhörer, wenn wir an der Supermarktkasse mit einer Kreditkarte zahlen, Cloud-Dienste zum Speichern von Daten nutzen oder Online-Geld überweisen, bei sehr vielen Tätigkeiten in unserem Alltag werden unsere Daten mit Hilfe von kryptografischen Verfahren verschlüsselt. Auch die Militärs haben schon immer die Verschlüsselung von Nachrichten geliebt, denn dem Gegner sollen ja die eigenen taktischen Schachzüge verborgen bleiben. Legendär ist die berühmte Enigma, eine mechanische Schlüsselmaschine, die vor allem im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht eingesetzt wurde, um Funksprüche geheim zu halten. Wir alle aber wissen, dass die Enigma schließlich doch geknackt wurde, von einem Team um den britischen Mathematiker Alan Turing. In Bletchley Park, nördlich von London, gelang es, die deutschen Funksprüche zu entziffern. Wenn Sie mal zu einem Besuch in London oder Großbritannien sein sollten, fahren Sie unbedingt hin. Das dortige Technikmuseum ist wirklich eine Reise wert für jeden Technikinteressierten. Ich selber war natürlich auch schon dort. Ja, aber ich habe es gerade gesagt. Man konnte die Enigma letztendlich knacken. Für heutige Verhältnisse war die im Zweiten Weltkrieg eingesetzte Schlüsseltechnologie geradezu dilettantisch. Der Fachmann würde von einer Schlüssellänge von 64 Bit sprechen. Das knacken heutige Computer in wenigen Sekunden. Alan Turings Team brauchte dafür meist zwischen 30 und 60 Minuten, um einen passenden Schlüssel zu finden. Zum Einsatz kam die sogenannte Turing-Bombe, eine mechanische Maschine, die einfach tausende von Kombinationen pro Minute durchprobieren konnte. Zu sehen, wie gesagt, in Bletchley. Üblich sind heute Schlüsseltiefen von 256 Bit, dafür brauchen selbst heutige Hochleistungsrechner mehrere Jahre. Das ist natürlich ziemlich sinnlos, so alte Nachrichten zu entziffern. Aber es deutet sich Ungemach an. Obwohl die gängigen Verfahren aktuell noch in sinnvollen Zeiträumen nahezu unknackbar sind, könnte sich das bald ändern. Die neuen Quantencomputer sind derart leistungsfähig, dass selbst modernste Verschlüsselungsverfahren vor ihnen nicht mehr sicher sind. Wir haben in unseren Sendungen schon mehrfach darüber berichtet. Es gibt nämlich eine grundsätzliche Schwachstelle heutiger Verschlüsselungsverfahren. Sie kodieren Banküberweisungen, Chats oder persönliche Daten mithilfe komplexer mathematischer Funktionen, also nach einem bekannten Schema. Ein Lauscher könnte die Verschlüsselung knacken, indem er die mathematische Funktion rückwärts berechnet. Das erfordert sehr viel Rechenleistung, dauert sehr lang, ist aber prinzipiell möglich. Daher muss natürlich aufgerüstet werden. Ein alternativer Ansatz muss her, der die Messlatte deutlich höher hängt und weitgehend abhörsichere Kommunikation verspricht. Naheliegend ist logischerweise, dann auch für die Verschlüsselung Quantencomputer einzusetzen. Dann würde sozusagen wieder Waffengleichheit zwischen Verschlüsselung und dem Knacken selber hergestellt werden. Das liegt ein entsprechender Aufsatz im Wissenschaftsjournal Nature nahe. Auch die Süddeutsche Zeitung berichtete darüber in einem Artikel vom 11. Juni 2025. Was der Physiker Thomas Walters und sein Team im Keller der Technischen Universität Darmstadt entwickelt, könnte bald Staatsgeheimnisse schützen oder sensible Entwicklungsergebnisse von Firmen. Die Quantenkryptographie ist extreme Präzisionsarbeit, denn die Information wird von einzelnen Photonen, also Lichtteilchen, übertragen. Sie muss daher mit minimalem Licht auskommen. Auch andere Forscher tüfteln an praxistauglichen Lösungen. Mirko Pataluga von Toshiba Europe in Cambridge, der Aufbau einer 245 Kilometer langen quantenkryptografischen Glasfaserleitung zwischen Frankfurt am Main und Kiel mit vergleichsweise günstiger Technik. Aber auch die Quantenkryptographie basiert auf Mathematik, wenn auch um Zehnerpotenzen komplexer. Und sie hat natürlich dasselbe Problem wie die herkömmliche Kryptographie. Irgendwann könnte sie ein anderer Quantencomputer knacken. Absolute Sicherheit für Daten bietet nur Verschlüsselung ohne mathematische Grundlagen. Am sichersten ist ein Schlüssel, der aus einer völlig zufälligen Folge von Nullen und Einsen besteht, ohne Schema, das Angreifer nutzen könnten. Das Problem dabei, wie können zwei Parteien im Internet einen solchen Zufallsschlüssel austauschen und dabei sicher sein, dass niemand mithört? Herkömmliche optische Daten könnte ein Lauscher leicht abfangen, kopieren und an den Empfänger weiterschicken. In der Quantenphysik jedoch gilt, Ein einzelnes Photon samt seiner Information lässt sich nicht kopieren. Ein Versuch, sie auszulösen, stört den Quantenzustand. Ein Lauscher wird zwangsläufig entdeckt. Und genau das ist der Clou an der Sache. Zudem sind die Photonen verschränkt. Das bedeutet, wenn Sender und Empfänger die gleiche Detektoreinstellung verwenden, erhalten sie denselben Wert. Die Partner wechseln zufällig zwischen zwei Einstellungen und vergleichen diese anschließend über einen unverschlüsselten Kanal. Nur die Werte bei gleicher Einstellung dienen als Zufallsschlüssel. Sie müssen aufgrund der Verschränkung übereinstimmen. Hat jedoch jemand mitgehört, weichen die Ergebnisse ab. Zur Kontrolle vergleichen Sender und Empfänger einen Teil des Schlüssels. Stimmt alles, gilt die Kommunikation als sicher und niemand hat mitgehört. Dieses Prinzip der Quantenverschränkung kann durch nichts ausgehebelt werden. Liest jemand unbefugt mit, wird das entdeckt. Derzeit wird daran gearbeitet, diese Technik alltagstauglich zu machen. Experten loben, dass die Methode mit vergleichsweise einfacher Technik auskommt, die sich leicht in bestehende Telekom-Netze integrieren lässt. Um auch weitere Strecken zu überwinden, etwa innerhalb Europas, bräuchte es aber noch Zwischenverstärker, die die Quantenphotonen nicht stören. An solchen Quantenrepeatern arbeiten Physiker intensiv. Stehen sie zur Verfügung, wird wohl die Ära der absolut sicheren Kommunikation anbrechen, die durch nichts und niemanden mehr abgehört werden kann, ohne dass es entdeckt wird. Dann sitzt das größte Risiko für den Verrat wohl eher vor dem Computer. Eine Bemerkung noch zum Schluss. Im Amateurfunk ist der Einsatz von Verschlüsselung per Gesetz verboten. Dieser Funkdienst gilt per juristischer Definition als öffentlich und daher würde eine Verschlüsselung diesem Gedanken widersprechen. Eva Maria, DG9 MFG.
Yesterday, I realized you've got a strange look in your eyes, and you're not the same. The reason's plain, you can't hide. I can clearly see you, I know, but suddenly your face becomes unknown to me, and I wonder why you sit and lie. We'll be right back.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Der Sommer 2025 ist in voller Fahrt. Hitzewellen hatten wir in den vergangenen Tagen ja mehr als genug in Europa. Aber wie sieht es denn beim Funkwetter aus? Ist das momentan auch so hitzig, auch so drückend und schwül? Wohl eher nicht, aber überlassen wir eine genauere Untersuchung darüber einem Spezialisten. Und das ist Christian Reiber, Delta Limacht, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit seiner aktuellen Funkwettervorhersage für die nächsten Tage.
Hitzig trifft es nicht so recht, Conny. Relativ warm mit dem ein oder anderen Regentag passt wohl deutlich besser. Der solare Flux lag in den letzten Tagen zunächst unter 120 Einheiten. Das ist an der unteren Grenze dessen, was wir aus den letzten 3 Jahren gewohnt sind. Tatsächlich lag der Flux in dieser Zeit nur einmal niedriger, das war Anfang April letzten Jahres. Aber die Trendkurve des solaren Flux, die diesen Wert jeweils über 81 Tage, entsprechend 3 Sonnenrotationen, mittelt, gibt uns einen sehr klaren Hinweis, dass das kein Einzelfall bleiben wird. Denn dieser Wert fällt seit Ende letzten Jahres recht gleichmäßig ab, um etwa 10 Fluxeinheiten pro Monat. Aktuell liegt dieser Durchschnittswert knapp unter 140. Für die nächsten Tage sieht es aber eher nach einer aktiveren Sonne aus, denn am Mittwoch tauchte die neue aktive Region 4136 am östlichen Sonnenrand auf. Sie produzierte am Dienstag und Mittwoch gleich je ein M-Flair, nachdem mehr als 2 Wochen nur noch C-Flairs gemessen wurden. Diese Region hat weiteres Entwicklungspotenzial, zudem erwarten wir nach dem Wochenende eine weitere aktive Region zurück. Für den Flux liegt der Korridor in der nächsten Woche daher zwischen 120 und 150 Einheiten. Davon würde dann vor allem das 15 Meter Band profitieren. Trotzdem ist das ein anderes Niveau als noch vor einem Jahr, wo der Flux häufig über 200 Einheiten lag. Weniger Sonnenaktivität bedeutet geringere Chancen, dass die oberen Bänder längere Zeit öffnen, und die aktuelle saisonale Sommerflaute verstärkt diesen Effekt noch. 10 und 12 Meter sind ja mit Ausnahme von Sporadik E schon seit Mai weitgehend abgemeldet. Das 15 Meter Band ist derzeit tatsächlich das höchste der Gefühle. Recht sicher öffnet es abends gegen 20 Uhr UTC, oft auch für einige Zeit vormittags, an manchen Tagen auch gar nicht. Das war zum Beispiel am letzten Sonntag der Fall. Die Muff bewegt sich weiter in einem eher engen Band zwischen etwa 12 MHz in den Stunden vor Sonnenaufgang bis 21 MHz bei Sonnenuntergang. Beide Werte schwanken je nach Tagesform um etwa 3 MHz nach oben und unten. 14 MHz hat etwa 20 Stunden lang geöffnet, an manchen Tagen auch rund um die Uhr. Dazu gesellt sich, wie erwähnt, 15 Meter vornehmlich am Tagesrand, an guten Tagen entsprechend länger. Die im Moment etwas ansteigende Sonnenaktivität lässt da hoffen. Da hilft nur Empfänger einschalten und selber nachschauen. Das Erdmagnetfeld war am Montag leicht gestört, an den restlichen Tagen angeregt bis lebhaft. Ein koronales Loch bringt sich nun langsam in Position. Ab diesem Wochenende wird es für 4 bis 5 Tage zeitweise höhere magnetische Unruhe erzeugen. Dieses Wochenende ist auch ein schwacher Magnetsturm möglich. Sporadik E belebt weiter 10 und 6 Meter. Die Öffnungen sind allerdings in der letzten Woche weniger intensiv gewesen, was aber noch keinen Trend anzeigt. Die Sporadik E-Saison ist noch nicht zu Ende. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen 2 Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.